Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Ich bin Martin Meyer, schön, dass Sie dabei sind. In den kommenden Minuten geht es bei uns ums Klima. Vor genau einem Jahr hat ja Greta Thunberg mit ihren Schulstreikprotesten begonnen. Und ihre Botschaft ist ziemlich simpel: tut mehr für den Klimaschutz. Diese Forderung lehnen wahrscheinlich nur unverbesserliche Klimawandelleugner als Pillepalle ab. Denn eigentlich ist uns ja allen klar, es kann so nicht weitergehen. Theoretisch jedenfalls. Aber praktisch, wie sieht's da aus? Mal Hand aufs Herz. Fahren Sie weniger Auto? Oder verzichten Sie auf den Urlaubsflug? Wenn ja, dann Glückwunsch. In der Summe nämlich passiert genau das Gegenteil. Und auch die Industrie tut sich schwer und die Politik, tja, die scheitert regelmäßig an ihren selbst gesteckten Klimaschutzzielen. Dabei gibt es von der Bundesregierung ja das klare Versprechen, die Treibhausgase zu reduzieren, so wie das auch mehr als 100 weitere Staaten nach dem Pariser Schutzabkommen aus dem Jahr 2015 zugesagt haben. Und immer wieder hören wir ja auch, Land XY spart so und so viele Tonnen CO2 ein. Aber wer überprüft das eigentlich und wie? Dirk Asendorpf ist dieser Frage in Norwegen nachgegangen.
Norcem, das größte Zementwerk Norwegens. In einer Bucht des Langesundfjords versteckt, bläst es jedes Jahr fast 1 Million Tonnen CO2 in die Luft. Per Brevik ist dafür zuständig, dass der Zement möglichst klimaschonend produziert wird. Doch ganz vermeiden lasse sich der Ausstoß von Kohlendioxid nicht, sagt der Nachhaltigkeitsbeauftragte des Werks.
Für das CO2 gibt es zwei Quellen. Einmal den Brennstoff, den wir brauchen, um das Kalksteinmehl zu erhitzen. Wenn es eine Temperatur von rund 950 Grad erreicht hat, kommt es zur sogenannten Kalzinierung. Dabei wird der Kalk in Calciumoxid und CO2 gespalten.
Weltweit ist die Zementindustrie für 5-8% aller Treibhausgase verantwortlich. Das entspricht den Emissionen des gesamten Flugverkehrs. Doch wie hoch ist der Ausstoß eines Zementwerks genau? Direkt messen lässt er sich bisher nicht. Stattdessen wird er umständlich berechnet. Aus dem Verbrauch an Kohle, Öl, Gas und Strom. Das CO2 aus der Kalzinierung muss anschließend hinzuaddiert werden. In Norwegen kontrollieren unabhängige Betriebsprüfer die Rechnung. Doch das ist längst nicht überall so.
Insofern sind auch viele der Länder selber nicht interessiert, eine objektive Messung durchzuführen,
sagt Josef Aschbacher. Er leitet das Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Weltraumagentur ESA. Im Pariser Klimaschutzabkommen ist vereinbart, dass jeder Staat seinen nationalen Treibhausgasausstoß alleine berechnet.
Wie sie diese Zahlen sammeln, bleibt denen überlassen. Das heißt, wenn die Berechnungen anstellen, basierend auf der Anzahl von Tankstellen und der Anzahl von Fabriken oder was auch immer, dann kann das eingereicht werden als eine relevante Zahl. Und das ist natürlich auch eines der Probleme, dass viele Länder auch nicht anerkennen wollen, dass es eine unabhängige Möglichkeit geben könnte, die deren Zahlen korrigiert oder in Relation stellt.
Diese unabhängige Datenquelle kreist hoch über der Erde im Orbit. Schon seit über 20 Jahren messen Umweltsatelliten die Konzentration der wichtigsten Treibhausgase. Gut lässt sich erkennen, wie sie global zunehmen und je nach Jahreszeit schwanken. Wenn die Natur im Frühjahr aufblüht, sinkt der CO2-Gehalt der Atmosphäre, denn der Kohlenstoff wandert ins frische Grün. Im Herbst verrotten die abgefallenen Blätter und das Treibhausgas nimmt wieder zu. Der Bremer Umweltphysiker Michael Buchwitz leitet das Treibhausgasprojekt der ESA. Wenn er die Satellitendaten auf seinem Bildschirm zeigt, dann fällt auf, dass ein Teil der globalen Emissionen relativ schnell aus der Atmosphäre wieder verschwindet.
Derzeit wird ein Viertel des CO2s, was wir emittieren, vom Ozean aufgenommen, ein Viertel von Land, sodass im Mittel die Natur uns immer noch hilft, CO2 zu entsorgen. Wir wissen bloß nicht, ob das in einigen Jahrzehnten, wenn es wärmer geworden ist und der Klimawandel dramatischer ist, ob das dann immer noch der Fall ist, weil die Natur kann auch das andere Spielchen spielen und uns nicht helfen, CO2 zu emittieren, sondern auch zu einer Quelle für CO2 zu werden.
Diese globalen Veränderungen lassen sich mit Satelliten besonders gut beobachten. Schließlich nehmen sie mit ihren optischen Instrumenten innerhalb weniger Tage die gesamte Atmosphäre der Erde in den Blick. Treibhausgase wie Kohlendioxid oder Methan zeigen sich in der Analyse des reflektierten Sonnenlichts. Immer wenn es in der Luft auf eines der klimaschädlichen Moleküle trifft, fehlt anschließend ein bestimmter Frequenzbereich im Lichtspektrum. Das zu messen ist äußerst kompliziert. Doch mit jeder neuen Satellitengeneration werden die Daten exakter und ihre Menge, die verarbeitet und auf die Erde gefunkt werden kann, steigt rasant. Inzwischen ist es sogar möglich, einzelne Emissionsquellen aus dem Orbit zu erkennen.
Also eine größere Stadt, ein großes Kraftwerk, ein großes Feuer. Die Abgasfahne, die wir messen, ist vielleicht 100, 200 Kilometer von der Stadt entfernt. Das ist das CO2, was so in den letzten 3 Stunden emittiert wurde. Und wenn wir mittags sozusagen rüberfliegen über eine Stadt, sehen wir, was an dem Vormittag emittiert wurde.
Gut ein Dutzend Satelliten messen derzeit Treibhausgase. Beim Aufspüren von Kohlendioxid sind die USA und Japan führend. Doch das soll sich in den nächsten Jahren ändern. 2 neue europäische Satelliten würden es spätestens 2026 ermöglichen, die nationalen Emissionsberichte direkt aus dem Orbit zu überprüfen, sagt ESA-Erdbeobachtungschef Aschbacher.
Das ist wahrscheinlich in Summe eine sehr gute Information, weil sie unabhängig ist und vergleichbar ist. Und das ist das stärkste Element der Weltraumbeobachtungen, dass man wirklich mit dem gleichen Sensor und mit einer anerkannten Methode für jedes Land unabhängig eine Zahl berechnen kann.
Bisher wird bei der Berechnung der nationalen Treibhausgasbilanzen gerne getrickst, zum Beispiel bei der Anrechnung von Wäldern. Dann taucht der Kohlenstoffgehalt von Bäumen in der Statistik auf, die längst gefällt wurden. Oder die Methanemissionen eines trockengelegten Moores werden nicht berücksichtigt. Nicht jeder Staat dürfte sich deshalb darüber freuen, wenn die eigenen Angaben künftig mit Messwerten verglichen werden können, die Umweltsatelliten aus dem Orbit liefern. Um Kettensägen oder Abgasfahnen tatsächlich zu stoppen, wird Satellitenbeobachtung allein allerdings nicht ausreichen.
Weil erstens wollen wir nicht Klimapolizei sein, sondern wir wollen eigentlich das Bewusstsein hervorbringen, dass es ein Problem gibt, dass es Änderungen gibt und die müssen dann aufgegriffen werden von Entscheidungsträgern und die müssen dann Polizei spielen oder eben Politik machen, die so ausgerichtet ist, damit unser Planet erhalten bleibt.
Viel öffentlicher Druck wird nötig sein, damit es tatsächlich dazu kommt. Die unbestechlichen Daten aus dem Orbit können dazu beitragen. Denn die Raumfahrtagenturen stellen sie jederzeit aktuell und kostenlos zur allgemeinen Verfügung.
Die Daten sind also da, aber mit der Kontrolle ist das so eine Sache, ob wirklich Treibhausgase eingespart werden oder nicht. Sie haben es gehört, die Zementindustrie ist einer der größten Produzenten der klimaschädlichen Gase, aber auch eine andere Branche pustet gigantische Mengen Kohlendioxid in die Luft. Eine Branche, die in Deutschland eine lange Tradition hat, die Stahlindustrie nämlich. Die Produktion läuft nach einem gut 150 Jahre alten Verfahren, das technisch gut funktioniert, aber eben schlecht ist fürs Klima. Da der Druck nun wächst auf die Branche, ihre Emissionen runterzufahren, wird nach neuer Technik gesucht. Zum Beispiel in Duisburg, wo Klaus-Martin Höfer ein Stahlwerk besucht hat.
Hochofen Nummer 9 im Duisburger Stahlwerk von ThyssenKrupp. Ein Stahlarbeiter bohrt mit einer großen Maschine ein Loch und eine neue Charge Roheisen fließt in Eisenbahnwaggons, die eine Etage tiefer stehen. Das Metall wird später zu Stahl veredelt. Wenige Meter über der Öffnung des Hochofens verlaufen Rohrleitungen, durch die Koks ins Innere geblasen wird. So entsteht das gewünschte Roheisen, aber auch eine Menge klimaschädliches Kohlendioxid. Mehr als 55 Millionen Tonnen produziert die Stahlindustrie nach Angaben des Umweltbundesamtes im Jahr. Das sind fast 7% der gesamten CO2-Menge, die jährlich in Deutschland entstehen. Die Industrie wolle klimafreundlicher werden, sagt Jens Reichel, Leiter der Anlagenentwicklung bei ThyssenKrupp. Künftig solle die Produktion mit Wasserstoff ablaufen.
Das wird stattfinden ab Oktober 2019. Dann werden wir über ein Jahr hinweg Erfahrungen sammeln. Und wenn alles klappt, so wie wir es geplant haben, dann wird ab Januar 2021 werden wir über den gesamten Hochofenumfang den Wasserstoff einbringen.
Die Idee dahinter, wird Wasserstoff in den Hochofen geblasen, entsteht bei der Produktion des Roheisens kein Kohlendioxid, sondern Wasserdampf. Beim derzeitigen Verfahren lässt sich die Produktion des klimaschädlichen Gases nicht vermeiden. Denn um Eisen zu erzeugen, müssen die Eisenerze vom Sauerstoff befreit werden. Dazu wird Koks verwendet. Der kohlenstoffhaltige Brennstoff löst den Sauerstoff und verbindet sich im Hochofen zu Kohlendioxid, das in der Umwelt landet. Beim Einsatz von Wasserstoff entsteht das Treibhausgas nicht. Allerdings entsteht kein flüssiges Roheisen, sondern poröses, das anders als bisher weiterverarbeitet werden muss. Im Labor funktioniere das bereits, sagt Reichel, in der Praxis aber müsse sich das Verfahren erst noch bewähren.
Die Herausforderungen liegen im Wesentlichen darin begründet, dass man in den heutigen Prozessen chemisch den Kohlenstoff zu vielen Zwecken nutzt, nicht nur zur Sauerstoffoxidation. Und diese verfahrenstechnischen Schritte muss man ja von den bekannten Verfahren auf neue verfahrenstechnische Prozesse überführen.
Bis 2050 will ThyssenKrupp ein klimaneutraler Konzern sein, ein überaus ambitioniertes Ziel. Auch andere Stahlkonzerne suchen nach klimafreundlicheren Produktionsmethoden. Die Salzgitterwerke etwa wollen ein bereits erprobtes Verfahren einsetzen. Dabei löst nicht Kohlenstoff den Sauerstoff aus den Eisenerzen, sondern Erdgas. Dies finde bereits statt, so Entwicklungsingenieur Alexander Redenius.
Diese Anlagen werden betrieben mit Erdgas weltweit in Regionen, wo halt Erdgas sehr gut verfügbar ist. Und diese Technologie wollen wir sozusagen jetzt für uns adaptieren. Dazu haben wir auch schon eine sehr hohe CO2-Ersparnis, selbst wenn man diese Direktreduktionsanlagen mit Erdgas betreiben würde. Aber sozusagen die weitere Chance ergibt sich halt daraus, wenn man dann das Erdgas perspektivisch durch immer höhere Anteile an Wasserstoff ersetzt.
ThyssenKrupp arbeitet noch an einer weiteren Strategie. Kohlendioxid und andere Abgase aus der Stahlherstellung sollen in chemische Rohstoffe umgewandelt werden. Derzeit wird das Gasgemisch verbrannt. Um es zu nutzen, müssen die sogenannten Hüttengase vorbehandelt werden, sagt Markus Ohles. Er leitet das Carbon-to-Chem-Projekt bei Deutschlands größtem Stahlhersteller.
Wenn wir das Ganze einmal aufgereinigt haben, zerlegen wir das Gas in seine einzelnen Bestandteile, also in Stickstoff, CO2, CO und Wasserstoff, und mischen dann aus der Elektrolyse, die dahinter steht, noch einmal zusätzlichen Wasserstoff dazu, weil wir einfach mehr Wasserstoff benötigen, um 100% der Gase zu verwenden. Also das Gas hat CO2, hat CO, aber es hat eigentlich zu wenig Wasserstoff an der Stelle. Den holen wir uns aus der Wasserelektrolyse und machen dann daraus Methanol, Ammoniak etc.
Der Energiebedarf ist immens. Ob die Umstellung zu einer CO2-armen Stahlerzeugung erfolgreich sein wird, hängt also nicht nur vom Erfolg der Entwicklungsingenieure in den Stahlwerken ab, sondern auch davon, dass die zusätzliche benötigte Energie klimaneutral gewonnen wird.
Und am Ende bringt die neue Technik dem Klima eben nur etwas, wenn der zusätzliche Strom nicht aus Kohle, sondern aus klimaneutraler Energie kommt. Mehr dazu finden Sie auf unseren Internetseiten auf deutschlandfunkkultur.de/Zeitfragen. Und übrigens, wenn Sie unseren Feature-Podcast noch nicht abonniert haben, dann können Sie genau das dort machen. Das war's schon wieder von den Zeitfragen für heute mit Themen aus Wirtschaft und Umwelt. Ich bin Martin Meyer, danke Ihnen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.